Film gemacht. Ah, jetzt ist gut. Also gut, ob es gut ist, ist eine andere Frage. Ist wie auch immer. Mir ist dann etwas wichtig geworden, und zwar, dass Gott eine Liebe zum Detail hat. Und ich glaube, dass das stark mit dem zu tun hat, warum Jesus gestorben ist. Weil Gott das Detail, das er geschaffen hat, liebt. Von ganzem Herzen liebt. Und eben nicht gleich ist, was mit dem passiert. So wie die kleinen Entli da schwimmen, frisch und fröhlich, wunderbar geschaffen. Wir haben sicher auch schon öfters gestaunt über die Natur. So glaube ich, sind an mir wunderbar geschaffen. Und Gott ist es nicht egal, was mit uns passiert und wo wir hinlaufen in unserem Leben. Und ich glaube, das ist ein Stück weit schon ein bisschen Antwort. Warum ist Jesus gestorben? Aber wieso hat er denn da überhaupt gemacht? Bei dieser Frage steht etwas im Mittelpunkt, und das ist das Kreuz. Ein Kreuz. Wir sehen, wenn wir umeinander laufen in unserem Land, etwa einmal ein Kreuz. Der Thomas hat auch ein Kreuz gezeigt, letztes Mal. Es steht im Zentrum, wenn wir an Jesus Tod denken. Viele tragen das Kreuz um den Hals. Es gibt zum Beispiel Kirchen, die aussehen, die eine Kreuzform haben und so weiter. Das Kreuz oder Kreuzigung ist ein grausamer Tod aber auch gewesen. Ein grausamer Foltertod. Und ist von den Römern selber im Jahr 315 nach Christus abgeschafft worden. Aber es ist trotzdem ein Symbol geblieben fürs Christentum. Ein Symbol für Christen. Es steht im Mittelpunkt von unseren Kirchen. Es steht im Mittelpunkt von unserer Botschaft vom Evangelium. Es steht im Mittelpunkt, wenn man darüber redet, wer ist Jesus und warum ist er gestorben? Warum ist er gestorben? So gerne Paulus, der Apostel Paulus, sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Für ihn ist es wichtig gewesen, der Gekreuzigte, der gestorben ist am Kreuz. Warum denn? Viele Menschen sind berühmt worden, weil sie gute Taten gemacht haben, weil sie Gewaltiges geleistet haben im Leben. Jesus hat auch ein gewaltiges Leben geführt, wenn man nachlesen in der Bibel. Ein starkes Leben hat er geführt. Aber seine Botschaft vom Tod redet wesentlich lauter, stellt mehr Fragen. Sein Märtyrertum redet laut, auch in unserer Zeit. Und wir fragen uns, warum ist er gestorben? Vielleicht habt ihr den Film gesehen, The Passion of Christ, habt ihr einen Eindruck bekommen, was das bedeutet hat für ihn, den Tod zu gehen, auf dem Weg unterwegs sein. Warum die Konzentration auf den Tod von Jesus Christus? Und was ist der Unterschied von ihm zu anderen Märtyrern, zu Kriegshelden und so weiter? Was hat er damit erreicht und warum ist er überhaupt gestorben? Wenn wir sagen, er ist für unsere Sünden gestorben, was heisst denn das? Man kann ganz grundsätzlich sagen, Gott ist ein Gott, der das Detail liebt. Gott ist ein Gott, der sein Geschöpf liebt. Und es ist ein Ausdruck von Gottes Liebe, dass er gestorben ist. Und da wollen wir auch tiefer darauf eingehen. Der Augustinus, der Kirchenvater, sagt zum Beispiel, die Bibel spricht von nichts anderem als von der Liebe Gottes. Die Bibel spricht von nichts anderem als von der Liebe Gottes. Und in Johannes 3,16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Da spüren wir schon, Gottes Liebe hat seinen Sohn gegeben, um Menschen zu retten. Wir haben aber ein Problem. Wenn wir uns konfrontieren mit dieser Liebe von Gott, haben wir vielleicht manchmal das Gefühl, Gott kann mich ja gar nicht lieben. Mit dem Leben, das ich führe, wo ich unterwegs bin, was ich mache, was ich denke, wie will mich denn Gott lieben? Und doch versuchen wir, unsere Sünde, unsere Schuld in unserem Leben oft zu verdrängen. Wir sind oft oberflächlich und sagen, ja, es geht mir gut, ich führe ein gutes Leben, ich bin ehrlich. Ich bin zufrieden, versuche freundlich, versuche tolerant zu sein, versuche anständig zu sein. Aber wie sieht es da innen aus? Wir dürfen unsere Augen nicht zumachen von dem, was da in unserem Herz passiert. Seien wir mal ehrlich zu uns selber. Bist du, bin ich, mal ehrlich zu mir selber, zu uns selber. Wir haben doch schlechte Gedanken, oder? Wir haben doch Sachen in unserem Leben, wo wir wissen, dass wir sie tun und dass sie falsch sind. Wo uns bewusst ist, dass es nicht richtig ist. Wo uns vielleicht bewusst ist, wir zerstören damit unser Leben oder das Leben von anderen. So schleichend. Der Apostel Paulus sagt im Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das heisst, wir haben etwas verloren, was wir vorhin hatten, oder? Wir haben etwas verloren, dadurch, dass wir gesündigt haben, nämlich die Herrlichkeit von Gott in unserem Leben. Im Vergleich zu Gott ist unser Leben voller Sünde. Die Frage ist einfach, mit wem dass wir uns vergleichen. Wir können sagen, ja, ist nicht so schlimm. Hey, mein Leben ist wirklich nicht so tragisch. Ich bin ja nicht wie ein Mörder oder ein Bankräuber oder ein Verbrecher. Wenn wir uns so vergleichen, kommen wir hoffentlich guten Weg. Hoffentlich. Aber wenn wir uns mit Jesus vergleichen und mit Gott vergleichen, dann merken wir, dann sehen wir ziemlich alt aus. Wenn man Jesus' Leben anschaut, wie vollkommen das er gelebt hat, wenn man sagt, okay, ich habe zwei auf dem Rücken, ich schaffe das nicht. Ich habe Sünde in meinem Leben. Ich habe Schuld, ich habe Gedanken, die mich hindern, diesen geradlinigen Weg zu gehen. Stell dir mal vor, man würde deine intimsten Gedanken, deine Sachen, die du machst, bei dir daheim oder wenn du allein bist, alles aufschreiben und ins Internet hängen und alle könnten es lesen. Wäre wahrscheinlich nicht so angenehm für die eine und die andere. Und ich denke auch, ich möchte das überhaupt nicht. Ich stelle mich da überhaupt nicht drüber. Aber in meinem Leben stimmen verschiedene Sachen wirklich nicht hundertprozentig. Und ich möchte nicht, dass das jeder weiss. Es langt, wenn ich es an Gott erzähle. Oder? Aber kehren wir unser Herz einmal gegen aussen und schauen mal, was da drin steckt. Und das ist der Kern vom Problem. Da drin möchte Gott uns begegnen. Der Kern von der Sünde, von der Schuld, ist, dass wir uns gegen Gott auflehnen. Menschen leben so, als würden sie Gott nicht, als würde Gott nicht existieren. Heutzutage ist es so gang und gäbe, dass man Gott einfach auf die Seite schiebt. Ihm keinen Raum mehr einräumt im Leben. Kein Platz mehr gibt, wo er sich ausbreiten könnte, wo seine Herrlichkeit Raum bekommen könnte, wo er uns begegnen und heilen könnte. Kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Er wollte auch nicht mehr beim Vater sein und ist gegangen. Und es ist ein Chaos ausgebrochen. Am Schluss hat er nichts mehr gehabt, ist vor allem verspottet worden. Wenn wir Gott nicht haben in unserem Leben, wenn wir Gott ausschliessen, dann geben wir etwas im Raum, wo unser Leben zerstört, nämlich die Sünde. Sünde hat vier schwerwiegende Folgen fürs Leben. Eine ist, was uns unrein macht. Ist es denn die böse Welt, die uns unrein macht? Oder sind es etwa wir selber? Jesus hat gesagt in Markus 7, 20 bis 23, was aus dem Menschen selbst herauskommt, das macht ihn unrein. Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht, wie zum Beispiel Pornografie, Diebstahl oder Mord. Ehebruch, Habsucht, Niedertracht, Betrug, Ausschweifungen und Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft, all das kommt aus dem Inneren des Menschen und macht ihn unrein. Vielleicht denkst du jetzt, vieles von dem habe ich ja gar noch nie gemacht. Ich stand eigentlich noch gut da. Okay, ich gratuliere dir. Kannst du auf die Schulter klopfen. Aber Gott messt mit einem anderen Mass. Für ihn gibt es keine grosse oder kleine Sünde. Oder so, ja, komm, wir sündigen noch ein bisschen. Da hört man doch oft, ja, sündigen wir noch ein bisschen. Das macht Spass, oder? Wenn du gesündigt hast, wenn du dich von Gott distanziert hast, dann hast du dich distanziert. Wenn du dich von Gott abgewendet hast, dann hast du dich von Gott abgewendet. Ob jetzt das etwas Kleines ist oder etwas Grosses, spielt eigentlich für Gott nicht so eine grosse Rolle. In Jakobus 2,10 heisst es, Denn wer das gesamte Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, hat gegen alle verstoßen und ist vor dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Wir wollen jetzt da nicht gesetzlich sein, überhaupt nicht, sondern wir haben Gnade von Jesus, wo bei uns ist. Aber das macht etwas deutlich. Es geht um die kleinen Sachen, die wir vielleicht manchmal einfach übersehen in unserem Leben. Wir einfach so ein bisschen drüber gehen und eigentlich merken, wow, eigentlich müsste ich da etwas ändern, aber das Leben geht ja weiter. Der nächste Tag kommt bestimmt. Und morgen ist alles anders. Stimmt nicht. Morgen ist alles noch genau gleich. Und das ist ja da, wo wir die einfach so ein bisschen über uns selber stolpern. Aber wenn ich nur einmal gesündigt habe, bin ich unrein geworden vor Gott. Und das ist ein bisschen dicke Post, oder? Denkt, leck, hey, was ist das für ein penetranter Fundamentalist da vorne, der irgendwo gar nichts duldet. Man kann doch auch mal einen Fehler machen, natürlich kann man da. Aber hören wir weiter zu. Und ich sage dir, es kommt noch ein bisschen dicker als bis jetzt. Was uns kontrolliert? Wer von euch fühlt sich oder ist schon gern kontrolliert im Leben? Wir Schweizer schon gar nicht. Wir lieben Individualismus, wir lieben Freiheit. Und doch werden wir täglich kontrolliert. Nämlich von wem? In Johannes 8, 34 heißt es, Jesus sagte zu ihnen, ich versichere euch, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. So, wenn wir in der Sünde leben, bewusst, dann sind wir Sklaven von dieser Sünde. Sklaven von dieser Schuld. Und oft merken wir das nicht einmal. Das schleicht sich so ganz langsam ein. Und ich glaube, da müssen wir wirklich offene Ohren, offene Herzen haben, dass wir immer wieder unser Leben überprüfen. Sichtbare Beispiele von Sünden sind Drogenabhängige, Sklaven vom Heroin, sichtbare Sklaven von diesen Drogen, von dem, was sie einnimmt. Aber gibt es nicht auch ganz kleine Sachen in unserem Leben, wo uns einnehmen, wo unser Leben bestimmen, unseren Alltag bestimmen. Gedanken, wo wir immer wieder denken und denken jedes Mal, nein, will ich eigentlich nicht denken. Und trotzdem denken wir es immer wieder und kommen noch nicht darüber hinweg. Oder Sachen, die sich immer wieder wiederholen und merken, es ist eigentlich nicht gut. Ich merke, es ist nicht gesund. Aber irgendwie kann ich es nicht los. Ich bin wie gefangen in dem. Habt ihr das schon mal gemacht, die Erfahrung? Ich habe das schon bei dir gemacht, solche Erfahrungen. Da zeigt sich die Abhängigkeit von der Kontrolle, von der Sünde, von der Sündhaftigkeit. Wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde, sagt die Bibel. Die Sünde kann mein und dein Leben kontrollieren. Römer 7,19 heißt es, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das sagt der Paulus, der Apostel, Mann Gottes. Unterwegs für Jesus, Missionsreise und hat so viele Gemeinden gegründet und war ein Revolutionär dort in selber Zeit und hat für Jesus die Welt auf den Kopf gestellt. Er sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Sogar er. Es ist keiner, der gerecht ist vor Gott, auch nicht einer. Ein weiteres Problem, dritter Punkt. Was uns das kostet? Unsere Schuld, unsere Sünde. Wir haben ein Gerechtigkeitsdenken, oder? Ein Mörder. Was machen wir mit einem Mörder? Der kommt in den Knast. Keine Frage, wenn man den verwütscht. Einsperren, lebenslang am besten. Ein Kinderschänder. Darf der frei rumlaufen? Glaub es nicht. Einer, der alte, wehrlose Leute ausraubt, muss hinter Gitter. Ist doch ganz klar, das ist unser Gerechtigkeitsdenken. Das sind Fakten. Das ist logisch. Menschen, die solche Sachen machen, dürfen nicht ungeschoren, nicht ungestraft davonkommen. Aber schauen wir mal nicht auf die Sünde oder auf die Schuld von anderen, sondern schauen wir auf uns selber. Und die Frage ist nicht, ob wir für das, was wir machen und denken, auch eine gerechte Strafe verdient hätten. Die Bibel sagt, dass eines Tages alle vor Gottes Gericht stehen werden und gerichtet werden. Ich glaube nicht, dass wir dort dran vorbeikommen. Gott wird uns richten und er wird auf unser Leben schauen. Und der Paulus sagt in Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde, auch wenn es nur eine war, Anmerkung von mir, ist der Tod. letztlich, was kostet uns da, wenn wir sündigen? Wenn wir mit Schuld unterwegs sind? Es kostet uns den Tod. Ein vierter Punkt, was uns von Gott trennt. Wenn Paulus vom Tod redet, dann meint er nicht nur den körperlichen Tod. Nicht nur der Zerfall vom Mensch, dass er irgendwann stirbt und nicht mehr da ist, sondern dann meint er vor allem auch den geistlichen Tod. Und das ist viel schlimmer. Der geistliche Tod ist viel schlimmer als der körperliche. Denn, wenn wir geistlich tot sind, sind wir nämlich von Gott getrennt. Die Frage ist einfach, was ist schlimmer? Und ich glaube, dass es schlimmer ist, effektiv von Gott getrennt zu sein, als überhaupt zu sterben. Darüber machen wir uns vielleicht zu wenig Gedanken, was das bedeutet. Aber genug von der Schwarzmalerei. Jetzt haben sie denken sicher, hey, jetzt musst du langsam etwas Positives bringen, oder? Kann es nicht sein. Jetzt sind wir da ein bisschen tief eingetaucht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, um was es geht. Dass die Sündhaftigkeit in unserem Leben eine Rolle spielt. Und zwar eine grosse Rolle, ob wir das wollen oder nicht. Aber es gibt eine Lösung. Es gibt eine gute Nachricht. Wenn wir uns unseren Problemen, unseren Sünden stellen, nur dann verstehen wir wirklich, was Jesus für uns da hat, wo er gestorben ist. Nur dann lernen wir schätzen, was Gott für uns tun hat. Es ist ein zentrales Thema vom Evangelium, dass Jesus dich und mich liebt, von ganzem Herzen. Er ist auf die Erde gekommen, um für mich und für dich zu sterben. Im 2. Korinther 5,21 heißt: Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Nochmal, Gott hat Jesus Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Also er hat sozusagen die Schuld auf sich genommen. Er hat sozusagen den Fluch von unserem Leben auf sich genommen. Und das trägt, damit wir vor Gott gerecht dastehen können. Damit wir die Herrlichkeit von Gott wieder dürfen in unserem Leben haben. Und ich möchte kurz ein Beispiel erzählen. Eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Und die analog sehr gut zu dem passt, was Jesus tun hat für uns Menschen. Oder was der Vater im Himmel tun hat. Es war ein Sonntagmorgen-Gottesdienst in einer Kirche. Und da hat es einen jungen Gemeindeprediger, Pastor gehabt dort. Und der hat zum Predigen einen älteren Herr eingeladen gehabt. Und der alte Mann hat predigt. Und der hat ein Thema predigt, gestorben, um zu retten. Und er hat eine Geschichte erzählt dort drin, dass eine Geschichte von einem Vater, der mit seinem Sohn und einem Freund, einem Kollegen von seinem Sohn, ist segeln auf einen See, der sehr gross ist. Und man hat gewusst, auf dem See gibt es einen Sturm und die sind ziemlich gefährlich. Und dann plötzlich ist wirklich so ein Sturm gekommen. Und zwar sehr ein starker und sie sind weit draussen gewesen. Sie haben keine Chance mehr gehabt, zum Land zurückzukommen. Das Boot ist auch gekippt. Und dann, der Vater hat sich können heben am Boot, am Kiel dort unten dran. Hat noch eine Seil in der Hand gehabt. Und die beiden Jungs sind da im Wasser. Und er wusste, ich habe ein Seil und ich muss einem das Seil zuschmeißen. Und ich kann nur einen retten. Die sind beide dort drin gewesen, auf gleicher Entfernung. Natürlich geschrauen, um Hilfe geschrauen. Und der Vater hat sich blitzschnell überlegen, was mache ich jetzt? Wem schmeiße ich das Seil zu? Und er wusste, dass sein Sohn, Jesus Christus, in seinem Leben angenommen hat. Er wusste, dass sein Sohn mit Jesus geht. Und wenn er stirbt, dann stirbt er einfach körperlich. Aber sein Geist lebt weiter in Ewigkeit, weil Jesus ihm ewiges Leben gegeben hat. Und er wusste, wenn er ihm das Seil zu, seinem Sohn das Seil zurührt, dann wird er zwar gerettet, aber der andere stirbt. Und sein Freund, der Kollege, der hat Jesus noch nicht gekannt. Er hat sein Leben noch nicht Jesus gegeben. Er wusste, er ist noch nicht gerettet. Und was macht der Vater? Er nimmt das Seil und schmeißt es einem Freund zu und rettet ihn. Und sein Sohn ist gestorben in den Fluten von dem See, von dem Sturm. Hättet ihr als Vater so etwas gemacht? Hättet ihr als Vater diese Entscheidung getroffen? Nach dieser Predigt sind eine Gruppe Teenies auf den Prediger zugekommen und haben ihn gefragt, hey, das ist ja wirklich absurd, was du da erzählst, das ist sicher nicht wahr. Kann es doch nicht sein. Ein Vater macht doch so etwas nicht. Er rettet doch seinen Sohn. Dann hat er zu ihnen gesagt, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der Vater. Und wisst ihr, wer euer Prediger ist? Das ist der Freund von meinem Sohn. Gott, der Vater im Himmel, hat seinen Sohn stellvertretend für alle Menschen sterben lassen. Warum? Damit alle errettet werden. Damit alle die Möglichkeit haben, errettet zu werden. Jesus ist nicht nur für jemanden gestorben, sondern für alle. Jesus hat sich an deiner Stelle ans Kreuz nageln lassen. Der Vater im Himmel hätte ihm problemlos können Seil zuwerfen, aber er hat es nicht gemacht. Weil er gewusst hat, sonst kann ich die Menschheit nicht retten. Kreuzigung, etwas Grausames, Ekelhaftes. Man hat Jesus Kleid vom Himmel, Kleider vom Himmel gerissen, vom Leib gerissen. Man hat ihn ausgepeitscht. An diesen Peitschen hat es so Knochen und Metallsplitter dran gehabt. Die Adern und Muskeln und Eingeweide sind bloßgelegt worden. Rund 600 Soldaten haben ihn verspottet und ihm ins Gesicht geschlagen. Man musste nachher das Kreuz, den Querbalken tragen. Massiv schwer, fast nicht mehr können. Ist fast zusammengebrochen. Man hat ihm 15 cm lange Nägel in die Hände und in die Füße hineingeschlagen. Das Kreuz ist in der Mittagshitze aufgestellt worden. Die Leute haben ihn verspottet. Er ist langsam, qualvoll gestorben. Die grösste Qual von Jesus war, dass er verlassen worden ist von seinem Vater. Es war ein teuer gekaufter Sieg für alle Menschen. Jesus hat Blut geschwitzt im Garten Gethsemane, bevor er ans Kreuz musste. Er hat gesagt zu Gott, hey, wenn du kannst, zu seinem Vater, wenn du willst, dann kannst du den Kelch von mir wegnehmen. Und er hat gesagt, aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Aber heisst so viel wie Papi. Hey, Papi, was machst du? Lass mich ganz allein da unten. Welcher Vater könnte an einer Bitte vom Sohn, der so innig ist, widerstehen? Jesus ist gestorben. Als sündloser Mensch für uns Sünder. Nur er konnte die Macht der Schuld auf seine Schultern tragen. Weil er Gottes Sohn ist und gleichzeitig ganz Mensch geworden ist. Nur er konnte es tun. Obwohl, wie wir sehen, er hat Angst gehabt. Er hat Schmerzen gehabt. Er war nicht einfach irgendwo eine göttliche Figur, sondern er war ganz Mensch und hat gelitten. Wie du und ich würdest leiden in so einer Situation. Was sind die Folgen für uns Menschen? Folgen von dem Tod von Jesus. Er hat uns erstens gereinigt von aller Schuld. Früher mussten Menschen Tiere opfern, damit sie irgendwo Sühne schaffen für ihre Schuld. Aber im Hebräer 10,4 heisst es, denn das Blut von Stieren und Böcken kann niemals die Schuld beseitigen. Es war nur ein Symbol, ein Schatten auf das, was Jesus letztlich vollbracht hat. Es war keine wirkliche Lösung des Problems. Aber das Opfer von Jesus ist Realität. Es ist wahr, es ist tragfähig, es ist da mitten unter uns. Und er streckt uns an und sagt, hey, wenn du willst mit Gott laufen, dann nimm meine Hand. Ich habe für dich alle Last genommen. Ich habe dir alles abgenommen, ich habe dich befreit von deiner Sündhaftigkeit und gebe dir neues Leben. In 1. Johannes 1,7 heißt, das Blut, das Jesus Gottes Sohn für uns vergossen hat, reinigt uns von aller Schuld. Wir dürfen erlöst und befreit sein. Früher musste man ein Lösegeld zahlen. Und in der Antike hat es sogar Menschen gegeben, die sich als Sklaven verkaufen, um ihre Schulden zu begleichen. Stellt euch das einmal vor. Ihr müsst euch als Sklaven verkaufen, damit eure Schuld beglichen ist. Wir sind keine Sklaven. Wir müssen nicht Sklaven von der Sünde sein. Wir müssen nicht kontrolliert sein von dem, was uns belastet, sondern wir dürfen frei sein, wir dürfen erlöst sein. Denn in Markus 10, 45 heißt es, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Wir sind nicht Sklaven, wir sind frei. Er hat uns Freiheit gegeben. Er hat uns zur Freiheit berufen. In Johannes 8, 36 heißt, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Freiheit heißt, dass Macht von der Sünde, von der Sklaverei, vom Kontrolliertsein über uns gebrochen ist. Wir müssen nicht mehr dort reinlaufen. Ein freier Mensch kann frei entscheiden. Ich habe früher noch geraucht. Viel geraucht. Massiv geraucht. Probiert aufzuhören. Es ist nicht geschafft. Aber ich habe es immer wieder Gott angelegt und gesagt, Herr, ich weiß, eines Tages wirst du mich befreien. Ich weiß es. Und der Tag ist gekommen. Und seitdem habe ich keine einzige Zigarette mehr geraucht. Und ich bin nicht nur erlöst, sondern ich bin auch völlig frei gewesen. Ich habe gestaunet über das. Ich kann nur Gott dir geben und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie das gegangen ist, aber ich habe nicht einmal mehr Verlangen nach dem. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt andere Sachen, die uns belasten. Aber Jesus möchte uns frei machen. Und er macht das von Herzen gern. Wir sind vom Gericht freigesprochen. Römer 5 heißt, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind oder unverdient als gerecht angesehen werden, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist wie vor Gericht. Es sind zwei Freunde gewesen. Die sind miteinander unterwegs in der Kindheit, haben sich sehr gut verstanden. Der eine hat Jura studiert und ist Richter geworden. Und der andere ist ein Verbrecher geworden. Und Jahre später haben sie sich wieder getroffen im Gerichtssaal. Da der Richter, da der Verbrecher. Die beiden Freunde, die sich so gut verstanden haben. Was hat der Richter machen wollen? Hat irgendwie ein gerechtes Urteil sprechen müssen. Und er hat gesagt, ich verurteile dich zu einer grossen Summe Geldstrafe, weil du das gemacht hast. Aber nachdem, dass die Gerichtsversammlung vorbei war, ist er zu seinem Freund hin, hat einen Scheck genommen, hat ihn den ausgefüllt mit dieser Summe und hat gesagt, schau, da kannst du es haben, kannst du es zahlen. Und das ist das, was Jesus für uns tun hat. Gott ist gerecht und er kann nicht einfach über unsere Sünde, über unsere Schuld hinweggehen. Es geht nicht, weil er gerecht ist. Aber er ist gleichzeitig Retter und sagt, hey, ich bringe meinen Sohn auf die Erde, damit er stirbt, damit du lebst. Damit wir leben. Weil durch den Tod von Jesus Christus dürfen wir leben. Jesus hat die Strafe für uns gezahlt. Und ich frage dich, ob du das annimmst oder ob du lieber all diese Sachen mit dir rumdrehst und auf dich selber nimmst. Weil er hat gesagt, ich nehme dir das weg. Ich trage deine Schuld auf meine Schultern. Aber die Strafe für unsere Sünden können wir nicht selber zahlen. Niemals. Für unsere Schuld vor Gott können wir nicht selber zahlen. Wir brauchen die Barmherzigkeit von ihm, damit wir dürfen befreit sein von dem. In Römer 6, 23 heißt es, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient, aus reiner Gnade, ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ist das nicht genial? Ist das nicht fantastisch? Und zum letzten Punkt noch, wir sind mit Gott versöhnt. Die Sünde trennt uns von Gott. Haben wir gehört? Ich hoffe, dass wir es verstanden haben. Es ist wie eine Mauer zwischen ihnen, aber die ist gebrochen durch Jesus Christus. Und Gott möchte eine Beziehung haben zu uns. Gott ist ein Gott von der Beziehung. Aber was belastet die Beziehung am stärksten? Unversöhntheit. Aber Gott will die persönliche Beziehung zu den Menschen, weil er Liebe hat zum Detail, zu dem, was er geschaffen hat. Er liebt jeden Einzelnen von uns. In 2. Korinther 5, 19 heißt es, in Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Gott selber ist da und hat sich versöhnt mit dem Menschen. Er hat gesagt, ich strecke dir die Hand an. Da damit du versöhnt kannst sein mit mir und damit wir wieder eine Beziehung leben können. Und Jesus möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm leben können, ganz persönlich. Und glaub mir, auch wenn du der einzige Mensch gewesen wärst auf dieser Erde, Jesus wäre trotzdem gestorben. Weil Gottes Liebe so gross ist. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz eine Geschichte erzählen, die mich fasziniert hat und die das nochmal ausdrückt, die Vaterliebe zu seinen Menschen. Und zwar geht es um den verlorenen Sohn, aber ein bisschen immer in einer moderneren Fassung. Es war auch ein Sohn in Thailand und er hat von seinem Vater das Geld genommen, wollte das Geld haben. Er hat es zwar schön gehabt bei seinem Vater, sehr gut gehabt, er ist dort daheim und hat gesagt, ich will raus in die grosse Welt, die grosse Stadt. Er ist gegangen auf Bangkok und hat dort alles sein Geld verbraucht. Das Geld ist sehr schnell weg dort natürlich. Hat es auch verschenkt und ist grosszügig gewesen und hat so ein gross rausgehängt und viele, hat viele Freunde gehabt. Auf einmal auch viele Freunde gehabt, weil er so viel Geld gehabt hat. Aber wo er keine mehr gehabt hat, hat er auf einmal auch keine Freunde mehr gehabt. Haben dann alle verspottet, ausgestoßen. Ist irgendwo am Rand gewesen. Hat nicht mehr weiter gewusst und hat gerade noch ein bisschen Geld gehabt, um mit dem Zug wieder zurückzufahren zu seinem Vater. Aber er hat gefunden, ich kann doch nicht so wieder zurückgehen, das geht doch nicht, hey. Jetzt habe ich alles ausgegeben. Und mein Vater total enttäuscht. Ich kann doch nicht so wieder zurückgehen. Er hat dem Vater einen Brief geschrieben und hat gesagt, ich gehe auf den und den Zug und komme den und den an. Und wenn du mich annimmst, dann hängt ein weisses Leintuch aus dem Fenster. Dann sehe ich das vom Bahnhof und wenn das dort hängt, dann weiss ich, dass ich zu dir kommen kann und ich weiss, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein und ich möchte Sklave sein von dir. Ist er gegangen, ist er in den Zug eingestiegen, hat noch jemanden getroffen im Abteil, hat ein bisschen mit dem geredet, hat auch seine Geschichte erzählt und dann sind sie immer näher gekommen an dem Ort, wo sein Vater gewohnt hat. Und wo sie ganz näher gewesen sind, hat er gesagt zu seinem Kollegen, hey, schau du raus, ich kann nicht, ich schaff's nicht, ich getraue mich nicht. Schau du raus, ob da ein Leintuch am Fenster hängt. Dann sagt der Kollege, was? Ein Leintuch. Hey, das ganze Haus ist voll weisse Tücher. Und der ganze Baum dort, ein riesen Baum, ist ganz weiss, man sieht ihn fast nicht mehr. Und mich hat das so bewegt. Da ist die Liebe vom Vater, wo seine Hände, seine Arme ausbreitet, seinen Sohn schickt, damit er stirbt. Und die Last von jeder Sünde, die da drin ist, auf seine Schultern trägt. Und sagt, komm, hei. Zu mir. Weil da ist es gut. Da ist Leben in Ewigkeit. Amen. Ich möchte zum Schluss noch kurz ein Buch vorstellen. Da ist nämlich die Geschichte drin, die ich jetzt gerade erzählt habe. Das ist eine ältere Ausgabe. Ich habe, glaube ich, meine von gelehnt und der Thomas hat mir freundlicherweise die noch zur Verfügung gestellt. Das heisst, das Vaterherz Gottes. Wo es einfach darum geht, was Gott für ein grosses Herz hat für seine Menschen. Ich möchte das wärmstens empfehlen. Es ist von Floyd McClung. Ich nehme an, die ISBN-Nummer ist noch die gleiche. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne anschauen. Das Vaterherz Gottes.